ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Wenn ich das Album auflege, dann kriege ich zu 100% Britpop. Ich kriege Oasis und ich kriege mal schön die Ohren vollgeschrammelt.
Sie haben halt das richtige Album zur richtigen Zeit im Zeitgeist gehabt.
Johnny Marr von The Smiths hat gesagt, immer auf die Fresse ist nicht immer gut.
Das ist das einzige Konzert in meinem Leben, das ich zur Hälfte verlassen habe.
Den Song, den hast du nicht einfach so geschrieben. Der kommt von woanders.
Ich bin Frank König, hallo. Wir sind wieder da. Die Sommerpause ist vorbei und wir feiern heute Definitely Maybe von Oasis. Aber bevor es losgehen kann, habe ich noch ein paar Reaktionen von euch, auf die ich gerne eingehen will. Jochen Arnold hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben und er schlägt vor, dass wir doch in der Sommerpause ältere Folgen wiederholen könnten. Danke für den Vorschlag. Haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch so gemacht. Allerdings bedeutet auch eine Wiederholung einen gewissen Produktionsaufwand. Die Folge muss durchgehört und bei Bedarf angepasst werden. Vorwort zur Wiederholung gibt es ja auch und da hatten wir diesmal nicht die Kapazitäten in der Sommerferienzeit. Wir sind ja die Musikredaktion vom Radioprogramm SWR 1 und da gibt es natürlich auch fürs Radio viel zu tun. Die Sommerpause war also für uns so eine Art Instrument zur Belastungssteuerung. Aber jetzt sind wir erholt und legen wieder los. Und Stefan Schmall ist großer Dylan und SWR 1 Meilensteine-Fan und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass mir in der Folge zu Bob Dylans Highway 61 Revisited ein Fehler unterlaufen ist. Den Judasruf aus dem Publikum wegen Dylans Hinwendung vom Folk zum Rock gab es natürlich nicht 65 auf dem Newport Festival, sondern 1966 in der Free Trade Hall in Manchester. Danke für den Hinweis, Stefan. Und weil wir gerade bei Manchester und Rockstars sind. Fünf Jungs aus Manchesters Arbeiterklasse nehmen sich vor, Rockstars zu werden. Der Opener ihres ersten Albums heißt dann eben auch Rock'n'Roll Star und die selbsterfüllende Prophezeiung funktioniert. Angeführt von den beiden Brüdern Liam und Noel Gallagher werden Oasis zur britischen Überband der 90er. Die Beatles stehen Pate, Sänger Liam glaubt sogar, der Geist von John Lennon sei in ihn gefahren und überhaupt sind Oasis Meister des Soundcocktails. Die Beatles, die Stone Roses, T-Rex und ach ja, es kommt noch ein bisschen Cola rein. Das alles nimmt sich dann der Shaker Maker und vermischt es zu einem krass lauten Soundcocktail.
Rock'n'Roll-Star. Wolltest du mal sagen.
Shaker Maker, ein bisschen Beatles Psychedelic, der Cola-Werbesong I'd Like to Teach the World to Sing, der New Seekers aus 1971. Dazu ein Text, der die Eindrücke einer Taxifahrt durch Manchester zum Studio schildert und Shaker Maker, diese zweite Single, war fertig. Diese Art, sich an allem und jedem zu bedienen, was schon da ist, um etwas Neues zu schaffen, war bei Oasis besonders ausgeprägt. Ein beliebtes Internet-Meme zeigt sie ja als faule Abschreiber der Beatles. Ganz so einfach ist es nicht. Und die Kritiker und Fans sind begeistert. Keith Cameron von New Musical Express schreibt damals, es ist, als ob du eines Morgens die Vorhänge in deinem Schlafzimmer öffnest und entdeckst, dass irgendjemand das Taj Mahal in deinen Garten gebaut und dann mit deiner Lieblingssorte des Desserts Angel Delight gefüllt hat. Definitely Maybe wurde zu einem der erfolgreichsten britischen Alben überhaupt und auch in den USA war das Album erfolgreich, was in Zeiten von Crunch nicht selbstverständlich war. Weltweit über 8,5 Millionen Mal ist das Album über die Ladentheke gegangen. Es hagelt Gold und Platin, alle besten Listen führen es und laut einer Leserumfrage des New Musical Express ist es gar das beste Album aller Zeiten. Kein Wunder also, dass gerade eine neue Jubiläumsedition rausgekommen ist zum 30. und sich Liam Solo auf Tour begeben hat, um das komplette Album nochmal live darzubieten. Für die, die Oasis nicht so mögen, ist es zusammengeklaut, laut und schrammelig. Was es für uns hier ist, besprechen wir jetzt. Im Studio sind aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius und Stefan Fahrich. Hallo ihr zwei.
Hey. Hallo and I said maybe.
Maybe.
Nein, wir sagen hallo und freuen uns heute auf die Folge.
Katharina, was war los 1994 in der Welt und in der Musik?
Ja, 1994 in der Welt und vor allem in Deutschland, das war ein super Wahljahr. Die Deutschen sind bis zu 20 Mal an die Wahlurne gebeten worden. Es gab Kommunal-, Landtags- und auch eine Europawahl. Also es wurde viel gewählt. Roman Herzog ist Bundespräsident geworden. Es gab eine Fußball-WM in den USA.
Ich erinnere mich dunkel.
1990 sind wir ja Weltmeister geworden. Es galt also, den Titel zu verteidigen. Da ist aber einiges anderes schiefgelaufen bei der WM. Stefan Effenberg musste die Nationalmannschaft...
Der Stinkefinger-Skandal.
Genau, verlassen, aufgrund des Stinkefinger-Skandals. Und die Nationalmannschaft hat vor der WM einen Song aufgenommen, und zwar mit den Village People, Far Away in America. Far Away in America. Schöne Nummer.
Vielen Dank, dass du das sportliche Abschneiden hier draußen vorgelassen hast.
Ich dachte, es ist vielleicht besser. Musikalisch sind wir, ich würde fast sagen, ein bunter Gemischtwarenladen. Ach, 1994.
Ein Strauß belegter Melodien.
Ja. Wir haben Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia, der natürlich die Charts dominiert. Der Soundtrack zu Die drei Musketiere kommt von einer Supergroup. Sting, Bryan Adams und Rod Stewart singen All for Love zusammen. All for Love! Eurodance ist im Vormarsch mit DJ Bobo, Everybody zum Beispiel. Noch erfolgreicher waren aber tatsächlich Magic Affair aus Frankfurt. Sie hatten den Hit Omen 3. Und ja, auf deutscher Ebene, auch da gehen Grüße raus an Lucy van Ork, sie war ja auch schon häufiger bei uns im Podcast zu Gast. Das Duo Lucy Electric. Ja, singen von der Selbstbestimmung der Frau in Mädchen. Und Scooter kommt mit
Hyper, Hyper.
Hyper, Hyper. Also 1994 ist für jeden was dabei. Und es gibt auch für jede musikalische Richtung ein Publikum. Also das finde ich so erstaunlich am Jahr 1994. Und in das Jahr kommen dann natürlich auch Oasis mit ihrem Debüt. Definitely Maybe.
Stefan, wie ist es mit Oasis denn losgegangen? Ich habe mal gelesen, die hießen zuerst Rain und eigentlich war Liam zuvor Hip-Hop-Fan.
Ja, ich starte mal ein bisschen früher, weil ich finde, Katharina hat das Stichwort euch für Oasis gegeben, der Stinkefinger.
Von
Stefan Effenberg. Das passt ja nicht besser, also besser kann es nicht kommen. Obwohl, müssen wir eigentlich zu DJ Bobo mal einen Meilenstein machen, ich weiß es nicht. Also, aber fangen wir an bei, ich gehe ein bisschen zurück bei den beiden, weil es ist einfach notwendig, weil wir hier auch ein bisschen über Manchester und ihre Lebenssituation vorweg schicken müssen, weil das für das Album einfach enorm wichtig ist. Beide, Noel und Liam, die sind klassische Arbeiterkinder, sind in der Arbeiterschicht in Manchester aufgewachsen, in Burnage, einem klassischen Arbeiterviertel am Stadtrand von Manchester. Ihr Vater, Alkoholiker, hat die Kinder auch immer wieder verprügelt. Da hat es Noel, also den Älteren, meistens stark erwischt. Was vielleicht auch nachher so bei ihrer Beziehung der Brüder Liam, Noel und ihrer Trennung auch eine Rolle gespielt hat. Das Ganze ist, man kann sich vorstellen, das Leben ist relativ perspektivlos in diesem Teil der Stadt. Überhaupt in Manchester, eine ganz große Stadt in Nordengland, die ist groß geworden durch Wolle, Textilindustrie, riesiger wirtschaftlicher Aufschwung.
Manchester-Kapitalismus.
Ja, es war eigentlich der klassische Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Auf der einen Seite das gute Bürgertum, auf der anderen eine sehr klar definierte Arbeiterklasse. Mhm. Auch das ist sehr wichtig, jetzt wenn wir über Oasis reden, was sich da alles verändert hat in dieser Schichtung. Es war eine florierende Metropole. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt Manchester weiter attraktiv. In den 70ern gerät das Ganze in eine Schieflage, 79 dann Thatcher und der Thatcherismus, sagt man das so?
Ja, kann man so sagen.
Und das hinterlässt natürlich Brachland, weil Fabriken schließen, Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe. Oder um es sarkastisch mit Thatcher auszudrücken, der Kampf gegen die Arbeiterklasse war mit der steigenden Arbeitslosigkeit.
Hat die das wirklich gesagt?
Nein, ein ihr naher Minister hatte das mal gesagt, dass dadurch natürlich die Arbeitsklasse am besten zu bekämpfen ist, wenn sie arbeitslos ist, weil dann ist sie keine Arbeiterklasse. Ich müsste es als Zitat nochmal nachlesen,
purer
aber
Zynismus.
Ich weiß, dass ich es gelesen. Ja, aber Thatcher war auch viel Zynismus und in der Zeit. Manchester wird so ein bisschen zu einem vergessenen Außenposten in Nordengland, vorher florierend, jetzt im Abstieg. Und so ist auch folgerichtig, dass Noel Gallaghers erste Erinnerung, wie er mal geschildert hat, ist 1980 als arbeitsloser Jugendlicher mit dem Gang zum Arbeitsamt, also die Stütze abholen. Und das Frustrieren und die Situation muss man sich einfach vorstellen, dass da nicht nur die Jugendlichen auftauchten und arbeitslos, sondern da tauchten Familien auf. Der Vater mit den Söhnen, die sich beide dort ihre Stütze abholen mussten. Anfang der 90er hat es immer noch Nachwirkungen, Arbeitslosigkeit immer noch hoch, Zukunftsperspektiven immer noch schlecht. Und Liam Gallagher, der tatsächlich bekennender Hip-Hop-Fan war, hat gründet eine Band und tritt einer Band bei The Rain. The Rain ist abgeleitet, weil Manchester gilt als Rain City, deshalb konsequent. Auch The Rain und Wasser auch, vielleicht kommen wir nachher dazu, auch ein großer Einfluss für das Album selber, weil die 90er Jahre, auch das Jahr 94, war ein großes Wasserjahr. Wir hatten Titanic, wir hatten Waterworld, all diese Wassersymbolik hat in dem Jahr eine große Rolle gespielt. Und bei Oasis haben wir auch, sitzt der ein Protagonist nicht einsam im Zimmer, sondern er sitzt unter einem Wasserfall. Also da ist schon eine große Verbindung auch da vom Gefühl her. Und auf Wunsch von Liam wird dann Noel in die Band geholt. Noel verändert dann auch die ganze Art, wie diese Band agiert. Also er führt harte Probepläne ein. Noel hatte vorher 2 Jahre mit den Inspiral Carpets, auch einer Band aus Manchester, war ein Roadie. Und ich glaube, es hat ihn auch sehr ausgefüllt, glaube ich, der Job.
Er wollte eigentlich Sänger in der Band werden und ist nicht genommen worden und wurde dann als Roadie.
Ja, aber das hat er auch, glaube ich, wenn ich interviewe, hat er auch gern gemacht.
Ja, hat er gern gemacht.
Aber er kam dann halt in die Band seines Bruders und alles hat sich ein bisschen verändert. Und im Mai 93, da werden sie dann entdeckt von Al McGee. Das ist der Miteigentümer von Creation Records und der entdeckt sie bei einem legendären Konzert in Glasgow, wo sie eigentlich gar nicht irgendwie eingeladen waren, es aber dann doch auf die Bühne geschafft haben, wie so halt diese Bandgeschichten, Rock'n'Roll-Mythen halt sind. Und anstatt ein Album aufzunehmen und es rauszubringen, geht es erstmal auf UK-Tour, dann werden 3 Singles erstmal rausgebracht.
Ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Ja, und zwar ist ja das Album praktisch 2-mal aufgenommen worden.
Da wollte ich schon drauf. Bei der ersten Aufnahme waren sie auch in dem Studio, wo Stone Roses aufgenommen haben und das Problem war, dass Noel hatte eine Vorstellung von dem Album. Noel sagte klipp und klar, ich möchte, dass das Ding klingt wie ein abhebender Düsenjet. Was es auch, wenn wir nachher mal reinhören, in Teilen auch tut. Allerdings bei dem ersten Session hatten sie einen Produzenten, der sie in Einzelkabinen aufgenommen hat. Das so, wie man aufnimmt, um die Sounds zu trennen. Das hat der Gitarrist. Noel hat in der Kabine gesessen, Schlagzeuger. Und das hat ihnen nicht entsprochen. Also sie haben gesagt, das wollen wir nicht. Das ist nicht der Sound, den wir wollen. Wir möchten eine Band sein. Und deshalb sind die hingegangen und haben das Album nochmal neu aufgenommen. Hatten ein paar Instrumental-Tracks, hatten sie schon fertig, haben aufgenommen und da haben sie alles offen gelassen. Also eine reine Bandaufnahme, bei der ausdrücklich erwünscht war, dass die Mikrofone übersprechen. Das heißt, ich würde gerne die Einzelspuren hören. Das heißt, du hast ein Schlagzeugset im Raum stehen, da sind Mikrofone und die Gitarre dröhnt volle Lotte in diesen Raum rein und geht natürlich auf die Mikrofone auch des Schlagzeugs. Aber ausdrücklicher Wunsch, das soll bitte genau so sein. Und es wird das bestverkaufteste Debütalbum in Großbritannien.
Was ja für Großbritannien auch wichtig war in der Zeit, weil ja der britische Musikmarkt war ja sehr amerikanisch geprägt. Also da wieder sich auf eigene Beine zu stellen, gerade Anfang der 90er, das war sehr, sehr wichtig, auch für die Briten und für Oasis wirklich auch ein Coup.
Wobei ich da nachher gerne drüber diskutiere, weil natürlich es geht, das hatten wir auch schon gerne mal reinhören, Meilensteine Blur. Auch da ging es natürlich um das Prinzip, wie kann ich mich vom Amerika abgrenzen? Wie kann ich den Crunch, der in Amerika populär wäre, wie kann ich das einfach wieder eine Musikkultur in England, einen Musikstil herstellen, der originär britisch ist? Das ist ja auch ein bisschen so die Grundlage dieses Britpop-Gedankens. Also das ist eine tolle Geschichte, die da in England passiert.
Reinhören den Meilenstein-Podcast. Diesen und Dance on the Wharf und Blur gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Katharina, warum ist Definitely Maybe? Können wir übersetzen mit ziemlich genau vielleicht.
Vielleicht auch nicht.
Aber warum ist das Definitely Maybe für dich ein Meilenstein?
Ich liebe ja Großbritannien. Und für mich ist Definitely Maybe ein urbritisches Album. Das ist für mich ein Schmelztiegel. Wir haben es schon angesprochen von den 60s-Bands, Beatles, Rolling Stones, The Who. Ja, also da findet alles statt, 70s. Da kommt dann T-Rex-Einflüsse kommen auch noch mit rein. Es ist für mich auch die Abkehr von Crunch. Also wir machen was Neues, wir machen was Positiveres. Ne? Wir wollen den Leuten auch irgendwie was Positives mitgeben, auch wenn die Musik sehr, sehr hart ist. Und also ich liebe einfach dieses Lebensgefühl, was durch das Album rüberkommt. Und ich weiß einfach, wenn ich das Album auflege, dann kriege ich zu 100% Britpop. Ich kriege Oasis und ich kriege mal schön die Ohren voll geschrammelt. Und das finde ich echt manchmal so richtig gut.
Das gefällt mir auch. Ich muss ehrlich gesagt allerdings gestehen, da können wir später noch dazu stimmen, dass es mir manchmal ein bisschen zu sehr auf die 12 geht. Aber ich glaube, Johnny Marr von The Smith hat gesagt, immer auf die Fresse ist nicht immer gut. Aber lass uns darüber später diskutieren. Wir steigen jetzt mit dem Opener ein. Ich hatte es schon erwähnt. Rock'n'Roll Star heißt die Nummer.
Ich sag nur Rock'n'Roll Suicide und Starman.
Ja. Ich sage, Baby, I'm a Star Prince.
Ah!
Barclay James Harvest hat auch eine Nummer, die hieß Rock'n'Roll Star. Und das ist das krasse Gegenteil, glaube ich, musikalisch. Und trotzdem beziehen sich beide auf die
es
Beatles.
Es gibt so viel mit Star. Also, bitte, jetzt.
Rock'n'Roll Star, ein Statement als Opener des Debüts, eine selbsterfüllende Prophezeiung, großmäulig, waren Oasis von Anfang an, hat gut funktioniert, Stefan.
Ja, wobei ich muss sagen, dieser Rock'n'Roll Star, den wir hier haben, ist glaube ich eher der Jugendliche, der abends oder in dem Moment, wo er ausbricht aus dem, was ihn frustriert, eben der Star wird, der Rock. Ja. Ich glaube, es ist hier nicht so musikalisch gemeint, sondern es ist wirklich so.
Und wenn ich es als Opener auf die Platte setze, auf mein Debütalbum?
Ja.
Aber vielleicht mit einem Augenzwinkern?
Das, was Katharina gesagt hat, halte ich ja für viel wichtiger. Dieses, ich rüttelte die Jugend wach und sage ihnen, hey Leute, tut mal was, bleibt nicht sitzen, jetzt geht's los. Und da ist natürlich dieses Bild des Rock'n'Roll Stars. Ich bin ein Rock'n'Roll Star, jeder ist ein Rock'n'Roll Star. Was ja bei dem ganzen Album als Abgrenzung zu Crunch und auch zu den anderen Bands wie Plur und Pulp und wie sie alle hießen, in der Zeit ganz wichtig war, weil Noel hat ja auch mal gesagt, textlich, was soll ich denn über eine Butze in einer Sozialbauwohnung schreiben? Und das ist, ja.
Und der Rock'n'Roll Star ist ja auch genau der Gegenentwurf, ne, von dem, in dem sie sich befunden haben. Die Arbeitslosigkeit, ne, das, was Stefan gerade gesagt hat, was soll ich an die Decke von meiner Wohnung schauen? Das ist ja genau das Ausbrechen, Leben. Das ist ja sozusagen der vollkommene Gegenentwurf.
Ja, es ist ja natürlich, muss man sagen, was sie versucht haben, im Gegensatz zu anderen Bands, ist diese Metapher Manchester, diese Metapher dieser Perspektivlosigkeit als ihr Credo zu nehmen, was auch, glaube ich, den enormen Erfolg auch begründet, weil sie haben halt das richtige Album zur richtigen Zeit im Zeitgeist gehabt. Wir erinnern uns, wir haben über bei Plur drüber geredet, über die englischen Touristen, die auf den Balearen da ausrasten. Wir haben von Katharina zurecht gehört. Wir sind in den 90ern. Anything goes. Alles geht, alles geht nach vorne, alles bewegt sich. Da sind wir wieder bei unserem Wassersymbol. Und das nehmen sie halt, um es nicht in kleine Geschichten zu packen, wie es die anderen Bands tun, oder negativ, wie es Nirvana macht, immer mit diesem Selbstgeheule, Selbstzweifeln, Todessehnsüchten. Das hat Noel total angewidert, diese Einstellung. Und die Botschaft ist klar, geht einfach raus, habt Spaß, tut was. Es geht nicht mal darum zu sagen, ich möchte reich werden. Ich meine, wir kommen noch zu diesem berühmtesten Zitat, warum soll ich mir Arbeit suchen, wenn ich nichts dafür bekomme. Es ist mehr so, dieses kommt raus, trinkt was, Zigarette, habt Spaß, lasst los, seid Rock'n'Roll Star. Und das hat alle angesprochen.
Er macht ja auch sozusagen eine Schwarz-Weiß-Färbung. Ne? Er singt über den Tag im Bett, aber dann heute Nacht gehe ich raus und bin ein Rock'n'Roll Star. Ne? Also dieses Tag-Nacht-Ding, dieses Schwarz-Weiß, dieses, ne? Das ist eigentlich ein schönes Bild, das er hier benutzt.
Ja, und dass sie im Bett rumliegen, weil man keine Arbeit hat, das kannte jeder der Zielgruppe für diese Musik. Das war, was mache ich? Gut, ich liege im Bett rum oder komm, ich gehe ein paar Dosen Bier aufmachen. Aber das war bei Oasis so ein Aufbruchssymbol.
Ja, dann doch wieder letzten Endes. Ja. Auch für die Band. War auch eine Hitsingle in Amerika. Das finde ich auch bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass Crunch dort eben dieses nicht gerade Lebensbejahende angesagt war.
Ich erinnere an das Düsenflugzeug, weil der wollte, glaube ich, relativ viel Lärm haben auf dem Album. Insofern sind wir musikalisch schon Crunch, Punkrock sind wir schon in der Ecke. Da sind wir nicht so neu wie Blur oder Pulp. Aber wir werden auch nachher nochmal sehen, dass es, warum diese Orientierung an bestehender musikalischen Stilen für dieses Album einfach prägend ist.
Also du hast ja gerade schon gesagt, ich habe auch schon kritisch erwähnt, dass immer auf die Fresse soundtechnisch auch nerven kann auf Dauer. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Noel hat es gesagt, er prüft jeden Song vorher ab, ob er mit einem Song der Beatles mithalten kann. Ist ja schon auch eine Aussage. Die hatten aber wiederum sehr großen Wert auf differenzierten Sound gelegt. Das findet man hier nicht. Es ist immer volles Brett, Katharina.
Ja, und ehrlich gesagt hat mir der Beatles-Vergleich musikalisch, der hat mich auch immer irritiert. Weil ich finde nicht, dass Oasis, außer vielleicht bei der ein oder anderen Melodieführung im Gesang, ja, sehr, sehr nach Beatles klingen. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, die klingen viel mehr nach Rolling Stones oder nach The Who. Außer vielleicht, also sie vergleichen sich ja auch, I'm a Walrus, haben sie
können
ja,
wir noch,
können wir gleich noch dazu. Ich finde eher, sie knüpfen an Helter Skelter an, wenn man jetzt einen Beatles-Song irgendwie rausgreifen möchte. Aber dieses Roughe, dieses sehr, sehr volle. Ich finde, die Songs sind sehr voll, was Sound angeht. Und auch überladen zum Teil. Ja. Das hätte man durchaus raus. Aber das ist, glaube ich, genau gewollt. Und das wollte auch Noel Gallagher, weil er diese Soundvorstellung hatte. Und er hat ja auch deshalb die erste Aufnahme des Albums komplett in die Tonne getreten. Also sie hatten mit David Batchelor einen Produzent, der sehr klar produziert hat zunächst. Sie hatten alle Songs eigentlich schon aufgenommen. Und er hat gesagt, er braucht aber mehr Verrücktheit. Das hat ihm gefehlt. Und deswegen haben sie tatsächlich einen neuen Produzenten gewählt, Mark Cole. Und Mark Cole war mit ihnen als Live-Tontechniker unterwegs. Das heißt, der wusste auch genau, wie die Band live klingt. Und ich finde, das übertragen sie auch hier auf dieses Album. Man hat nämlich immer das Gefühl, man steht irgendwie so mit denen im Proberaum. Und das hat Mark Cole auch für Noel Gallagher wohl besser abgebildet als David Batchelor.
Was ich da mal nochmal betonen will, ist, dass ja dieser Beatles-Vergleich jetzt nicht von mir oder von dir kam, Katharina,
nein,
sondern dass
bitte.
sie das selber
ständig
so forciert haben. Also es ist fast schon penetrant, wie sehr sie da auf dieser Geschichte rumgeritten sind, dass
also
sie sozusagen Nachfolger der Beatles werden.
Für mein Gefühl war es immer so oder ist es immer so, dass halt sie sich gerne in diese Künstlerattitüde von John Lennon reinstellen, ne? Dieses Artificial, ein bisschen outstanding sein und so ein bisschen anders. John Lennon hatte natürlich diese Künstleraura und die wollte Noel Gallagher bei ihm immer abgreifen. Musikalisch aber, finde ich, orientieren sie sich viel mehr an den Rolling Stones und das werden wir auch noch im Podcast besprechen und viel weniger an den Beatles eigentlich, obwohl sie sich in deren Fußstapfen immer stellen wollen.
Kommen wir gleich noch drauf.
Ja, aber in dem Song haben wir schon, finde ich, ausgerechnet in der Nummer haben wir ein bisschen Beatles. Ich finde, wenn man mal die Harmonien...
Sagt der Stefan.
Ja, muss man sagen. Also ich bin ja jetzt, um das mal für alle Podcasts in Zukunft klarzustellen, die Beatles sind eine fantastische Band. So, und
Punkt.
Wenn du die Harmonien im Refrain hörst, das... Ich habe mir extra noch mal ein bisschen bei Revolver mich durchgehört, da bist du schon da hörst du schon was.
Ja,
also
klar.
Da kannst du schon, da weißt du Liam, der mal gesagt hat, ich höre mir lieber 10-mal einmal The Walrus als irgendein Bootleg von Pink Floyd live. Das war nicht seine Mucke. Aber nur mal um diese Ebene einzuflechten, auch dieser, sie sind riesen Beatles-Fans und das kann ich verstehen. Man kann ein Beatles-Fan sein und
danke.
Liam hat sich da reingesteigert, wie Katharina, in diese Rolle und natürlich nehmen sie...
Wie, ich habe mich in eine Rolle reingesteigert?
Nein, der Liam. Und natürlich nehme ich, wenn ich ein bisschen Rebel sein will, wenn ich aus der Arbeiterklasse komme, natürlich nehme ich John Lennon und ich Paul McCartney, der übrigens, ich habe es mal rausgeschrieben, über Oasis schreibt, sie sind minderwertig und halten zu viel von sich, sie bedeuten mir nichts. So, also es beruhte jetzt nicht auf Gegenseitigkeit, dieses Verhältnis. Aber auch bei dem Song jetzt mal zu sehen, um mal schon mal anzudeuten, wenn wir am Anfang reinhören, haben wir ja eigentlich Status Quo. Das ist ein klassische Boogie-Gitarre. So die erste Andeutung, wie Noel Songs komponiert. Wir kommen nachher nochmal auf, auf sein Prinzip
ziemlich
zurück.
Bald sogar.
Aber schön war, dass dem Alban von Plur ihn deswegen Status Quasis genannt hat.
Wo ich eingangs und wir eben gerade schon von den Vorbildern oder sagen wir die Unbefangenheit thematisiert habe, mit der sich Oasis am Werk dieser Vorbilder bedient haben. Lass uns doch mal einen Titel vorziehen und das Ganze analysieren. Nehmen wir mal Cigarettes and Alcohol. Das ist der 8. Track von der Original-CD, war damals die 4. und letzte Single vom Album und als 2. Song vom Album ist er direkt in die britischen Top 10 eingestiegen. Platz 7 war die höchste Platzierung und es ist ein Dauerbrenner. Im März 2020 mit Platin ausgezeichnet. Das waren damals 600.000 verkaufte Exemplare. Und hier ist Cigarettes and Alcohol. Auch diese rough Atmosphäre,
ja, das ist die Aufnahme. War die letzte Aufnahme, die er wohl überspielt hat und ist dann so ein bisschen quasi beim Überspielen etwas vergessen. Weil ich es sehr schön finde.
Ja.
Passt.
Jetzt, wo du es gesagt hast, höre ich auch Status Quo.
Nein, im Hintergrund diese Fassgitarre, die da nur rum.
Aber auch rhythmisch.
Ja, aber hier muss ich dich enttäuschen, Katharina. Da sind wir aber auf einem ganz anderen Boot. Aber es ist Boogie, klar. Es ist Boogie, Electric Boogie.
Sag ja, ein Schmelztiegel von vielem.
Ja.
Ja.
Cigarettes und Alkohol, es geht um diverse Drogen, mit denen man den sinnlosen Alltag betäuben kann. Aber Stefan, bevor wir jetzt inhaltlich drauf gucken, du hast mal genauer hingehört, was die Selbstbedienung beim Songwriting angeht.
Nein, das ist es, ganz schwer, das in Worte zu fassen, weil ich werde auch im folgenden Ausdruck wie geliehen, geklaut, abgekupfert nicht verwenden.
Okay,
wir steigen einfach mal
inspiriert.
Nein, es ist ein ganz klares Songwriting-Prinzip von Noel Gallagher, das auch sehr seriös ist und auch seine Berechtigung hat. Wir hören einfach nochmal den Hook von Cigarettes and Alcohol. It's Boogie!
Yeah!
Time. Schön diese Linie bitte beachten. Das ist G fürs E. Jetzt kommt noch so ein Break und jetzt kommt noch ein Element dazu, das auch wichtig ist. Weep. Okay. Habt ihr euch alle gemerkt, ja? Weep. Und jetzt hören wir mal in den Anfang von T-Rex Bang a Gong Get It On rein. Gut, da brauchen wir nicht lang reden. Das ist der Riff, nur T-Rex dauert es ein bisschen, bis wir zu dem kommen, was Noel Gallagher sehr schnell zu einem Riff zusammengefasst hat, nämlich dieses G fürs E und dieses Back und Back, dieses Gegenläufige. Also, ab geht's, T-Rex. Weiter. Da haben wir es.
Ja.
Und jetzt kommen die Bläser. Da hier im Bläsern. Es ist original T-Rex.
Vordersatz, Nachsatz.
Absolut T-Rex und Noel hat da auch überhaupt keinen Hehl draus gemacht und ich habe mal einen schönen O-Ton von ihm gefunden, was er darüber sagt, weil die Leute ihm vorwerfen, hey, das ist doch T-Rex, das hat er drauf gesagt.
When I would play people cigarettes and alcohol for the first time and they'd say, it sound like T-Rex, I'm like, no shit, does it, fuck off. What? No way, I'd never noticed that. No shit. You can't do that, I can and I will and I have and you'll buy it. So fuck off.
Also ich finde es schön, dass er am Anfang sagt, als er den Leuten zum ersten Mal die Nummer vorgespielt hat, hätten die gesagt, das ist doch T-Rex. Und er, was, T-Rex? Habe ich gar nicht so bemerkt. Und dann schwenkt er in seine großkotzige Art um. Und weil die immer sagen, du kannst es nicht tun. Und er sagt, doch, ich kann es, ich werde es, habe es getan und ihr werdet das Zeug kaufen. Ich habe mal seine typischen, ich war lange überlegen, ob ich alle F-Wörter und S-Wörter überpiepsen soll, aber das sind die Gallaghers. So, es gibt keinen anderen Ton von Gallagher. Also das ist schon, er ist sich sehr bewusst dessen und er macht es auch zielgerichtet. Wir kennen es, aus dem Hip-Hop kennen wir es. Da würden wir nie jetzt groß drüber diskutieren. Und also Hip-Hop im Rock und in anderen Musik, in Popmusik und Rockmusik tust du immer groß diskutieren und verwendest so Vokabeln. Ach guck mal, der hat das da geklaut. Auch im Hip-Hop Hip-Hop ist es ein ganz einfaches Stilmittel, das Sample. Das gehört dazu. Mhm. Also es ist einfach Teil. Und diese Methodik wendet auch Noel Gallagher an. Er lässt sich da durchaus inspirieren von Songs, die er kennt, und er spielt sie auch nach. Also wir haben, und die Ursache dafür ist, dass er sich bei Songs bedient ist, sein Biograf hat es mal eingeordnet, weil sie beackern ja, wenn schon mal dieses Thatcher-Brachland, ja, dieses krisenhafte Brachland. Und in Zeiten von Krisen, auch Hip-Hop, wenn wir uns befinden in Ghetto-Bereichen, wo der Hip-Hop entstanden ist, orientierst du dich immer zurück. Mhm. Also versuchst du immer ein sicheres Ufer zu erreichen und kannst dadurch aber auch Neues schaffen, was Noel Gallagher hier auch schafft. Und auf dem Album, und auf dem Album ist es natürlich brutal. Ja, also Supersonic werden wir noch hören, nimmt er sich George Harrison My Sweet Lord als Gitarrensolo vor. Es ist ein bisschen komplizierter aufzudröseln, aber wenn man es aufdröseln würde, ist es ganz klar. Ich sagte es jetzt auch. Das stimmt, ja, aber wir werden es jetzt nicht nochmal aufdröseln einzeln. Und eins der besten Beispiele, brutal, und was auch sehr teuer war für Oasis, ist Shaker Maker. Da mussten die Jungs tatsächlich hinterher $400.000 in Coca-Cola abdrücken. Jetzt fragen natürlich alle, wieso Coca-Cola? Ja, was haben die denn damit zu tun? Die hatten einen Werbespot 1971.
Ich habe eigentlich schon erwähnt, ne?
Ja, 1971 einen Werbespot. Übrigens der damals teuerste Werbespot, den es gab, $250.000 hat der gekostet. Der war aufgenommen in Italien auf so einem Berghügel in Manziana, und da gab es einen Song, im Original hieß der True Love and Apple Pie, und wir hören jetzt aber erstmal ganz kurz vorher noch in den Shaker Maker Hook von Oasis. So. Ich hätte mal den Eindruck, man hätte diesen Hook schon heute 4 bis 5 Mal gehört, aber das ist reiner Zufall. So, und die Melodie hat jetzt jeder im Kopf, ist auch einfach, weil es ist so eine Kinderlied-Melodie. Ich spiele jetzt nicht die originale Melodie aus dem Werbespot, weil die hatte ich jetzt so nicht zur Verfügung, sondern die New Seekers, die haben das natürlich genommen, haben es auch mal nochmal nachgesungen, hatten einen Charts-Erfolg. Und wie gesagt, der Song klingt so.
I'd like to build the world a
like to
and furnish it with love. Grow apple trees
es ist brutal,
and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing.
I'd like to teach the world to sing.
Yeah, yeah. I like to have the world to coke. Also der Werbespot ist da übrigens von den Hillside Singers, also okay, im Werbespot selber. Und da hat Coca-Cola natürlich gesagt, so Leute, da ist einfach mal Schluss. Bitte zahlen. Das Schöne ist, ich weiß jetzt nicht, ob Noel Gallagher diesen 71er-Spot hatte, weil der selbe Spot kam 1990 nochmal raus. Mhm. Da waren die damaligen Schauspieler waren auch dabei, natürlich 20 Jahre älter, und die Kinder waren dabei. Ja, selber Song, selber Spot, wieder auf dieser Berghöhe. Und ich glaube eher, dass Noel den Spot, wo soll er den 71er-Spot gehört haben? Aber den wird er, glaube ich, mitbekommen haben. Aber um das einfach nochmal zusammenzufassen, es geht mir nicht darum, dass man jetzt denkt, Noel Gallagher greift sich einfach zusammen. Nein, es ist bei ihm einfach ein Songwriter-Prinzip. Er sagt, okay, finde das gut, ich möchte das mitnehmen, und er bringt es in seine Songs.
Module, nennen wir es
Module. Module, ja, also wie gesagt, beim Hip-Hop heißt es Sample, heute heißt es Interpolation. Das heißt, heute werden aus alten Songs ganze Melodien rausgenommen, in neue Songs gesetzt, was ja, ein bisschen ähnlich ist von dem, was Noel Gallagher gemacht hat, aber diese Arbeitsweise gab es schon immer. Noel macht das so, macht das, finde ich, sehr originell, auch auf dem Nachfolgealbum. Wir hätten noch 15, 20 Beispiele aufführen können. Da findet ihr auch in den Shownotes ein ganz, ganz tolles Video, wo quasi alles drin ist, was Noel jemals in seine Musik gesteckt hat.
Die Shownotes gibt es zuverlässig bei swr1.de. Alan McGee, der als Entdecker von Oasis gilt, hat sich in Bezug auf Cigarettes und Alkohol zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Song eine der größten sozialen Aussagen der letzten 25 Jahre beinhaltet. Kleiner ging's für ihn nicht. Ist da was dran, Katharina?
Ja, kleiner ging's nicht. Für mich wäre der Titel nicht Cigarettes und Alkohol, sondern Schokolade und Kaffee. Nein, Noel Gallagher hat zu dem Song mal gesagt, Cigarettes and Alcohol, ich habe alles, was ich sagen wollte, in Rock'n'Roll-Style, Live Forever und Cigarettes and Alcohol zusammengefasst. Danach wiederhole ich mich aber auf eine andere Art und Weise. Also das heißt, das sind so die drei Basic Songs, wo er die Themen, die ihm am Herz liegen, einfach bearbeitet hat. Und in Cigarettes and Alcohol, ja, worum geht's? Es geht um die Arbeiterklasse, es geht um den Sinn des Lebens, die Sinnfrage. Macht es Sinn, hier diese Arbeit zu vollrichten? Ist das eine sinnvolle Tätigkeit, die ich hier mache? Er singt ja auch, lohnt es sich, sich einen Job zu suchen, wenn es nichts gibt, wofür es sich zu arbeiten lohnt? Also wirklich diese Frage nach dem eigenen Lebenssinn und diese Frage, was ist sinnhafte Arbeit einfach, ja? Und das ist für mich hier der Punkt bei diesem Song. Also die eigene Fragestellung, schaffe ich für mich im Leben was Sinnvolles? Habe ich das Gefühl, ich tue was Gutes für die Welt und ja, auch für mich.
Für mich, ja, ja. Genau.
Und von daher ist es schon ein Song, der natürlich auch gesellschaftlich relevant ist und auch irgendwie diese 25 Jahre überblickt.
Bin ich bei dir? Ich halte den Sinn für etwas simpler, muss ich sagen, weil dieses such dir, warum soll ich mir da ein Bennis nichts gibt, für das ich arbeiten soll, finde ich jetzt nicht als so eine frustrierende, resignierende Sache, sondern eigentlich mehr als der Grund dafür, was dann im Song kommt, quasi mach eine Dose auf, zünde die Zigarette an und leg los. Also wir sind nicht in diesen alten Schablonen gefangen. Es gibt das, für uns ist das uninteressant, warum soll ich mir, bla bla bla, wir wollen es uns greifen, greift es euch, holt es euch, tut es. Und es gibt, finde ich, ein Film, der passt perfekt zu dem, was in Cigarettes and Alcohol ausgedrückt wird, und das ist Trainspotting. Und wir hören mal rein in die Philosophie dieses Films.
Sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja zur Karriere, sag ja zur Familie, sag ja zu einem pervers großen Fernseher, sag ja zu Waschmaschinen, Autos, CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Sag ja zu Do-It-Yourself und dazu, dass du am Sonntagmorgen nicht mehr weißt, wer du bist. Sag ja dazu, auf deiner Couch zu hocken und dir hirnlähmende Game-Shows reinzuziehen und dich dabei mit scheiß Junk-Fraß vollzustopfen. Sag ja zur Zukunft, sag ja zum Leben. Aber warum sollte ich das machen? Ich hab zum Ja-Sagen Nein gesagt. Ich hab zu was anderem Ja gesagt. Und der Grund dafür? Es gibt keinen Grund dafür. Wer braucht Gründe, wenn er Heroin hat?
In dem Fall ist es Heroin, wer den Film kennt, aber hier ist es gut. Es ist natürlich auch Kokain bei den Gallaghers. Es ist hier Cigarettes, es ist Alkohol, es ist später Gin Tonic. Es ist dieselbe Ebene der Droge, aber es ist auch dieses Abwenden vom Herkömmlichen. Aber wir wollen was haben von diesem Leben, aber das hat nichts mit eurem Leben zu tun, so wie ich es kenne. Und das entsteht aus dieser Frustration heraus, die sie kennengelernt haben, dieses Stütze abholen, es passiert nichts mehr. Jetzt, ja, ihr kennt, liegt im Bett, aber raus jetzt, kommt, macht was, tut was. Und das muss jetzt nicht unbedingt arbeiten sein. Hm. Also es war so eine universelle Botschaft an dieses brachliegende England, jetzt. Ich erzähle euch nicht, was mich so umtreibt, sondern ich sage euch einfach, lasst krachen.
So legendär wie der Beef zwischen den Rolling Stones und den Beatles, wenn nicht sogar noch legendärer, war der zwischen Oasis und Blur. Mehr zu diesen und anderen Streitigkeiten gibt's übrigens im Podcast Fuck You Very Very Much Oasis vs. Blur, der Britpop-Battle. Gerne mal reinhören. Jennifer Weist und Markus Kafka präsentieren die legendärsten Streitigkeiten im Musikbusiness. Natürlich auch in der ARD-Audiothek erhältlich. Aber zurück zu Definitely Maybe. Solche meistgespielten Streitigkeiten beleben das Geschäft. Doch das hat Songschreiber Noel Gallagher nicht davon abhalten können, sich bei den Beatles und den Stones für Live Forever gleichzeitig zu bedienen. Und als sei das noch nicht alles, bekommt der andere berühmte Beatles- und John Lennon-Fan der frühen 90er, Kurt Cobain, postum auch noch einen mit auf den Weg ins Nirvana. Hier kommt Live Forever. Maybe. Live Forever, die dritte Single und der erste Top 10 von Oasis in UK. Punktlandung auf Platz 10 war das. Vielleicht will ich einfach nur atmen, vielleicht glaube ich einfach nicht. Vielleicht bist du genauso wie ich. Wir sehen die Dinge, die sie nie sehen werden. Du und ich, wir werden ewig leben. Gitarrist Paul Arthurs, genannt Bonehead, hat gesagt, den Song, den hast du nicht einfach so geschrieben. Der kommt von woanders. Eine Ode an das Leben, ein, um im Slang von Oasis zu bleiben, Fuck You an Crunch und die oft vorgetragene Todessehnsucht. Das alles mit Lennon-eskem Gesang. Singt Liam da zu seinem inneren John, frage ich mich. Dabei kommt die Inspiration zur Musik aus einer ganz anderen Richtung. Du hattest es schon angedeutet und ich auch, Katharina.
Ja, also die Inspiration kommt von den Rolling Stones. Also Noel hat den Song geschrieben und das hat er auch schon 1991 getan. Und er hat zu dieser Zeit bei einer Baufirma gearbeitet als Maler und Dekorateur und er hat sich verletzt bei den Arbeiten, ihm ist was auf den Fuß gefallen und deshalb wurde er dann von dort weg in den Lagerraum sozusagen geschickt. Und er hatte viel Zeit.
Büro mit Kellerfenster.
Er hatte viel Zeit, um Songs zu schreiben und das hat er auch gemacht und er hat auch Platten gehört. Anscheinend in diesem Lagerraum, zumindest sagt er das so. Exile on Main Street von den Rolling Stones. Und da ist ein Song drauf, Shine a Light. Von dem hat er sich tatsächlich inspirieren lassen. Und da gibt's auch eine Zeile im Song Live Forever, die exakt von der Melodie und auch so von der, ich möchte fast sagen, von der Phonetik her fast übereinstimmt, aber doch eine ganz andere Aussage hat. Die Stones singen May the good Lord shine a light on you. Auch die Titelzeile vom Song und Noel macht daraus Maybe I don't really want to know. Und so klingt das Ganze. Und jetzt Noel. Was ich auch sehr schön finde an dieser Stelle. I said maybe, ja. Ne, kennen wir mehrfach, ja, von Oasis, ja. Wonderwall, ist klar. Ja. Also hier auch schon sich selbst dann zitiert oder also in Wonderwall dann
Vorab
wieder zitiert. Ein Vorab-Zitat.
Ja,
ein
Vorab-Zitat. Sehr stark.
Genau. genau, und der Song an sich, worum geht's? Du hast es schon angedeutet, Frank, es ist ein lebensbejahender Song, es ist ein positiver Song und er zeigt mit diesem Song auch so ein bisschen sein Unverständnis Kurt Cobain gegenüber, was ja auch Stefan schon angedeutet hat, der ja eigentlich als Rockstar und Popstar alles hat, als Nirvana-Frontmann und trotzdem irgendwie mit dem Leben unglücklich ist.
Oder gerade deswegen.
Ja. Und er selbst sagt sich aber, nein, das Leben lohnt sich zu leben und ich werde auch für immer leben. Mhm. Weil das hat ja Kurt Cobain verhindert.
Ja.
Genau.
Er war da richtig erbost drüber, ne? Das Zitat endet mit den Worten, Kinder müssen sich diesen Unsinn nicht anhören. Also wenn Leute von Selbstzerstörung und Selbstmord singen.
Absolut. Er hat allerdings direkt gefragt, ob Nirvana damit gemeint wäre mit dem Song, ist verneint. Und es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein Song für die Mutter wäre. Ich werfe das nur ein, weil wir gehen natürlich hier von Dingen, was sagt mir der Künstler? Und dieses Live Forever, es ist ein absoluter Fanliebling, dieser Song.
Mhm. Auch Liams Lieblingssong.
Er ist wirklich richtig, richtig eine fantastische Melodie. Und es ist natürlich für eine Hymne, Live Forever, das sind natürlich wie Life is Life, das hast du leicht mitgesungen und das singt vor allen Dingen jeder gerne mit, muss man mal dazu sagen. Es waren, also auf die 12, der Song ist wirklich.
Apropos mitsingen, diese Story muss ich kurz einstreuen. Ich habe Noel Gallagher zweimal live erlebt. Einmal im Schlachthof in Wiesbaden und er hat auch Songs gespielt, bei denen das Publikum natürlich mitgesungen hat. Und er schrie dann immer von der Bühne, shut up, shut up, shut up. Und sobald das Publikum aber aufgehört hat zu singen, hat er das Publikum animiert, wiederum zu singen. Ja. Also auch da merkt man die ambivalente Persönlichkeit von Noel Gallagher. Es war sehr interessant, dieses Konzert zu verfolgen.
Bei mir war es auch sehr interessant, das Oasis live zu verfolgen. Dieses Album ist fantastisch, aber ich habe diese Band live gesehen. Das ist das einzige Konzert in meinem Leben, das ich zur Hälfte verlassen habe. Erstens ist dieser verzerrte Sound live, konnte ich kaum noch Songs differenziert hören. Das ist noch mehr Wall of Sound, als sie das gespielt hatten. Zweitens ist, Liam Gallagher wirkte so wahnsinnig arrogant. Also, und ich stand da und dachte, Junge, ich habe hier Geld für bezahlt und du fängst an, ins Publikum zu spucken. Und es kamen auch Äußerungen gegenüber dem Publikum, shut up und why don't you sing? Und er beschimpft ja auch das Publikum zu Aces-Zeiten. Und dann muss ich ehrlich sagen, sei mir nicht böse, aber ich lasse mich von dir nicht beschimpfen. Hm. Also das war wirklich, ich fand es als sehr, sehr, sehr krass empfunden, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunden habe. Auch, und ich stand dann auch und dachte, ja, aber das ist so Aces, die sind nun mal so, wie sie sind. Aber ich persönlich wollte das mit mir bei dem Konzert nicht machen lassen. Ich finde auch diese Manierismen, diese gedehnten Vokale, das finde ich so nervend. Ähnlich nervend wie der Gitarrensound manchmal von Noel mit diesem Phaser-Effekt dauert. Ja. Immer. Und wir sind hier im Album, wo Liam, wir haben gesagt, die Inkarnation von John Lennon, so begreift er sich, weil er meint, mit einer Nickelbrille auf der Nase wäre man John Lennon. Und wenn man ein bisschen nasal die Stimme presst, könnte man einen der größten Künstler aller Zeiten irgendwie
es ist schwierig,
in sich reinfließen lassen.
Weil wenn man deiner Argumentation folgt, dann wird das fast schon zu John Lennon Karikatur. Ja, ne? Also gerade mit diesem übertriebenen Langziehen
beim Singen. Auch die Shoegazer. Wir hatten das schon mal. Shoegazer sind diese Bands gewesen in England, die vor sich hergespielt haben und dann immer runtergeguckt haben auf den Boden. Und Liam ist ja am Mikrofon dasselbe, die Hände auf dem Rücken, unbeweglich, weswegen Mick Jagger ihn nie gemocht hat. Mick Jagger hat immer gesagt, Leute, ihr spielt Rock'n'Roll und zu Rock'n'Roll muss man sich bewegen. Was steht der Typ da immer am Mikrofon rum? Mick Jagger hat ihn überhaupt nicht gemocht. Aber das Album, ich sage es nochmal, ist großartig. Ich rede jetzt hier nur von meiner Betrachtung, wie ich ich hatte lange richtig Schwierigkeiten mit Oasis aus dem Grund. Habt ein bisschen Respekt vor mir als euren Fan oder wie er sagte, and you buy it. Ja, ich habe es gekauft und dann habt auch ein bisschen Respekt dafür, dass ich es gekauft habe.
Ich weiß nicht, ob meine Interpretation so weit geht. Wir kommen gleich beim Cover noch dazu, dieses Spielen mit der Reinkarnation von John Lennon. Ne? Wenn er singt, we see things they'll never see. Die haben dann hinterher gesagt, es geht einfach darum, dass Freunde bestimmte Redensarten, bestimmte Verhaltensweisen haben, die nur sie haben und andere dann da daneben stehen und denken, um was geht's hier? Aber wenn man sich dann Cover, Art und das Video anguckt, Katharina, dann könnte man schon denken, dass er mit seinem inneren John Lennon spricht.
Ja, das Single-Cover zu Live Forever, das bildet praktisch das Elternhaus von John Lennon ab. Da hat seine Tante, er ist ja bei der Tante groß geworden.
Bei der Tante Mimi. Ich muss kurz erzählen, ich war schon dort. Ich durfte mir das angucken, das Mendips.
In
Liverpool, Manlove Avenue 251. Und Yoko Ono hat das Haus gekauft. Es ist heute verwaltet vom National Trust und ist ein Kulturdenkmal. Und es ist sehr spannend. Man kann da ins Leben von John Lennon eintauchen. Große Empfehlung. Aber jetzt zurück zu dir, Katharina.
Genau, und das ist natürlich eine Hommage an John Lennon. Was soll man sagen? Live Forever. Er ist ja über 10 Jahre vorher erschossen worden. Der Geist war immer irgendwie noch präsent. Sie stellen sich in die Tradition und bilden hier auch bei dieser Single eben sein Elternhaus, Tantenhaus, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ab. Interessant ist, dass auf keinem Single-Cover von Oasis ein Titel draufsteht.
Mhm.
Sondern nur das Oasis-Logo. Es ist immer nur ein Bild mit dem entsprechenden Oasis-Logo, das wir alle kennen, drauf. Und das hat ein Grafiker designt, Brian Cannon. Mhm. Ich durfte ihn treffen und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie das denn alles so zustande kam. Und er hat mir auch im Interview erzählt, wie dieses Logo entstanden ist.
The Oasis logo was born as a result of a meeting that I had with all the band.
Das Oasis logo ist bei meinem ersten Treffen mit der ganzen Band geboren worden.
And I took with me a book of classic album covers.
Und ich habe ein Buch mit Albumcovers dabei gehabt, um mal zu gucken, was die so mögen. Da war auch ein Cover vom zweiten Rolling Stones Album dabei. Das war seiner Zeit weit voraus. Auf Covers damals hat sonst viel zu viel Zeug drauf gestanden. Die Plattenfirmen wollten das so. Furchtbare Textwüsten. Aber dieses Stones-Album, das war anders. Da war nur ein Bild der Band drauf und rechts unten in der Ecke das Logo der Plattenfirma Decca. Ja, und da habe ich meine Idee her. Und mein Oasis-Logo basiert auf dem von Decca.
Genau, wie er die Schriftart ausgesucht hat für Oasis. Dafür hat wiederum eine andere Firma Pate gestanden, nämlich Adidas. auch hier, also der Grafiker, irgendwie spürt er diese Ich suche mir meine Sachen auch zusammen Idee von Noel und von Oasis, von der Band, und sucht sich für sein Logo eben auch diese
schon bestehenden
Sachen zusammen.
Das ist spannend, was du erzählst. Gehen wir mal vom Kleinen ins Große. Brian Callen zeichnet auch mitverantwortlich für das Cover des Albums. Wir waren ja bisher nur bei der Single von Live Forever. Und auch da hast du was mitgebracht.
Genau, also Brian Callen, vielleicht das nochmal vorab kurz erzählt, er ist ein großer Musikfan. Und er ist als Jugendlicher immer eine Stunde, er kommt auch aus dem Großraum Manchester, ist immer eine Stunde mit dem Bus in die Stadt gefahren, um sich Platten zu kaufen. Und dann hatte er auch immer eine Stunde mit dem Bus Rückweg und hat sich dann die Plattencover immer ganz genau angeguckt.
Mhm. Und Busfahren bildet.
Ja, und er freut sich auch immer noch, und das ist so ein bisschen der Grundstein, wie er auch ein Cover gestaltet. Mhm. Also ich durfte ihn auch begleiten, wie er mal ein Cover gestaltet hat, deswegen kann ich das auch so bestätigen. Er versucht immer ein Cover so zu gestalten, dass man 20 Jahre später nochmal drauf guckt und vielleicht noch was Neues entdeckt.
Ja.
Also es geht immer darum, Dinge zu platzieren, die entweder wirklich auch eine Aussage haben oder die man nach 20 Jahren entdeckt und sagt, ach guck mal, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Und sein Grundmotto ist in der Hinsicht auch immer Image is King. Also er versucht immer, die Bildkomposition so zu machen, dass er auch dann das Logo entsprechend dahin setzt, wo halt das Bild dir sagt, da gehört's hin. Das ist ganz interessant. Und diese Bildzusammenstellung für Definitely Maybe hat eine Vorlage. Also er hat das nicht alleine gemacht, dieses Artwork. Er hatte einen Fotografen auch mit an seiner Seite, Michael Spencer. Der hat auch am Ende das Foto geschossen, aber der Art Director war eben Brian Callen. Und die Vorlage beschreibt er auch, kommt von Jan van Eyck. Und zwar ist es die Arnolfini-Hochzeit.
Mhm.
Und das ist ein Doppelporträt von einem Ehepaar aus dem 15. Jahrhundert mit sehr vielen Metapher, Symbolen, wird eine komplette Geschichte erzählt, und eben das war ihm auch immer wichtig, eine komplette Geschichte zu erzählen in einem Cover-Artwork. Die Band ist im Wohnzimmer von dem Rhythmusgitarristen, du hast ihn schon angesprochen,
Bonehead
oder Paul Arthurs, wie auch immer. Also ging es erstmal darum, die Band da zu positionieren. Und der Fotograf hat mal gesagt, dieser lange Boden, dieser Holzboden, den man dann sieht, den hat übrigens auch Bonehead selbst verlegt. Da liegt ja Liam so auf dem Boden, weil diese Flucht war zu lang. Und dann hatte er im Wissenschaftsmuseum in Manchester eine Ausstellung über Ägypten sich anguckt, hat die ganzen Mumien liegen sehen und hat gedacht, ah ja, gute Idee, Liam kann sich ja einfach wie die Mumie auf den Boden legen, und er sagt dann, ja, die Pose sollte ihm etwas Überweltliches verleihen. Also das ist der Grund, warum Liam hier sozusagen auf dem Boden liegt. Aber vielleicht gehen wir einmal gegen den Uhrzeigersinn auf dem Album rund.
Nehmt es euch bitte zur Hand, weil sonst könnt ihr
genau
nicht mehr
folgen. Das Poster von Burt Bacharach, großes Idol von Noel. Dann gehen wir einen Schritt weiter nach rechts auf dem Foto. Auf dem Boden stehen Zigaretten und ein Aschenbecher. Das sind Noels Lieblingszigaretten, Benson & Hedges. Über Liam haben wir dann, wenn wir weiter rechts gehen, schon gesprochen. Dann steht ganz rechts im Bild auf dem Boden ein Rotweinglas. Also hier auch Cigarettes und Alkohol haben wir schon irgendwie auf dem Bild auch abgebildet. Dann gibt's zwei Fußballspieler zu sehen auf dem Bild. Einmal Rodney Marsh, der steht am Kamin unten rechts. Und einmal George Best.
Legendär.
George Best, natürlich legendär, hinten rechts am Fenster. War allerdings bei der falschen Mannschaft.
Ja.
Die Oasis-Brüder zumindest.
Die Oasis-Brüder waren City-Fans. Bis heute City-Fans. Da sind sie sich noch einig.
Und der Beste ist Man United. Ja. Aber sie waren sich einig, dass das so ein Überspieler ist, der durfte aufs Foto.
Ja.
Weil er war, glaube ich, Gitarrist Bonehead war United-Fan.
Okay. Richtig, genau.
So war es irgendwie.
Ja. Dann sehen wir rechts oben so einen aufgeblasenen Globus. Das ist eine Hommage an die Stone Roses, weil die oft mit so einem Globus auch aufgetreten sind. Dann haben wir den Fernseher unterhalb von dem Globus. Das zeigt eine Szene aus Zwei glorreiche Halunken, Noels Lieblingsfilm. Dann gehen wir mal weiter und haben noch, Ach so, genau. Die Platzierung vom Logo oben links. Und dann haben wir die Handschrift von Brian Cannon. Der hat nämlich in seiner Handschrift Definitely Maybe aufs Cover geschrieben. Und auch da habe ich ihn gefragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass er das durfte?
Definitely Maybe is in my handwriting, because I thought this record... I mean, a lot of people going about the Beatles, Oasis sounding like the Beatles. I don't think they did. I think they sounded more like Sex Pistols, especially on this first album. So the idea was it's more like a punk record. So rather than just being like, you know, standard typeface, something a bit more informal. So that's why I handwrote it. But it wasn't just one take. I mean, I spent ages doing that. And it's actually four bits together. The D, the definitely, the M and the AB all come from four different attempts.
Also er sagt, viele haben immer gesagt, die Oasis hören sich an wie die Beatles. Er fand immer, Oasis haben sie ja angehört wie die Sex Pistols. Er wollte nicht so formell sein, sondern er wollte eher eine Punkplatte. Er hatte das mehr als Punkplatte gespürt. Und deswegen wollte er auch nicht so formell in getippten Lettern das machen, sondern eben in der Handschrift, damit es ein bisschen rougher wird. Und er hatte auch mehrere Anläufe und hat aus mehreren Anläufen dann das auch zusammengesetzt. Er ist übrigens immer noch aktiv als Grafiker. Wir verlinken seine Webseite mal in den Shownotes. Die heißt micro.boutique. Da findet man auch viele, spannend, viele Oasis-Devotionalien.
Ja. Kommen wir zurück zu Live Forever und zum Gitarrensolo von Noel. Schön, wie er sich da reinschleicht, ne?
Ich finde das Ende für den Song schwach, muss ich ehrlich sagen. Ja, wiederholt die Figur nonstop.
Monumentales Gitarren-Solo am Schluss, wie es sich für einen Song gehört, der das ewige Leben besingt. Aber wenn man den Anekdoten der Produktion trauen darf, dann gab es eine Kontroverse um eben dieses Gitarren-Solo. Warum, Stefan?
Also ich schicke vorweg, auch wenn mich wirklich nach diesem Podcast alle Oasis-Fans grillen werden, ich finde das Ende für so einen großartigen Song wie Live Forever, dann nachher auf diesen zwei Akkorden rumzutreschen, eigentlich schade, muss ich sagen. Der Song hätte hinten raus aus meiner Sicht was anderes verdient. Ja, was mir nicht so einfällt, aber viele finden es toll. Ich finde es, ich finde es auch gut. Ja. Es ist ja schön, als Gitarrist mag ich es ja. Sie dreschen rein und er spielt Solo. Was will ich mehr als Gitarrist? Aber ich finde, Live Forever ist so von dem ganzen Songstruktur her, von der Melodie, von dem, was sie da tun, so schön, dass er nicht dieses Oasis-Ende verdient hätte, sage ich jetzt mal. Aber gut,
grillt die Anekdote.
Mich, schreibt mir, macht mich fertig.
Ja, meilenstein@swr.de.
Owen Harris, der das Ganze ja Co-Produzent war und der da rumgemischt hat, der hat schon relativ früh da die Handbremse gezogen, was so Noel da, ich erwähnte es schon, an Gitarren alles reinspielte. Und natürlich hat er bei dem Solo da auch seine Finger drin gehabt. Wir hören es nicht. Wir hatten vorher noch mal drüber geredet, ob das die Originallänge ist. Ja. Aber Owen Harris sagt ja, als Noel's Solo auf Live Forever in der zweiten Hälfte hochgeht, und das hören wir hier nicht, es geht kein Solo hoch, da dachte er irgendwie, da hat er das Bild vor Augen gehabt, Slash von Guns N' Roses in Lederkluft mit einer Windmaschine am Grand Canyon.
Ich finde das passt auch zu dem Bild, was man hört.
Was da übrig ist, passt
das
es.
Ist absolut
passt es. Aber es muss wohl mehr
so Fransen. Er hat so Fransen an seiner Lederkluft und die wehen über den Canyon. Ich sehe es genau vor mir.
Ja, nur Slash hätte die Haare in Sicht gehabt und Noel Gallagher steht mit dem Kopf nach unten auf dem Boden und spielt eine seiner von anderen Rockstars geliehenen Gitarren. Nein, aber das Bild passt auch super zu dem, was da ist. Aber es muss mehr da gewesen sein. Ich kenne
noch mehr.
Ich kenne die Version nicht. Ich glaube, sie auch auf dieser, auf der jetzt erschienenen Jubiläumsedition ist es auch nicht drauf.
Ich habe es nicht gefunden.
Ich habe es auch nicht. Es muss wohl mehr Solo gehabt haben. Mhm. Und da hat Owen Morris in seiner gütigen Art eingegriffen und hat es geschnitten. Und dachte, man, dann ist es eigentlich irgendwie cooler, wenn wir das hinten nicht so à la Slash ausklingen lassen. Und Noel hatte sich wohl kurz beschwert und gesagt, oh, bitte nicht bei der Hälfte ausblenden. Aber wie wir alle hören, geht das Solo nicht mehr in die Höhe. Das heißt, er muss es da geschnitten haben. Falls ihr da draußen irgendwie mal die Originalversion gehört habt, weil wir sind uns nicht sicher, ob er nicht nachher doch Noels Wunsch noch entsprochen hat und das Solo doch noch komplett drauf. Aber es klingt halt nicht so. Wenn er sagt, es ging hoch und es geht nicht hoch auf dem, dann sagt einfach Bescheid unter meilenstein.swr.de. Vielleicht wisst ihr mehr. Ihr wisst immer mehr, das ist doch klar.
Also, ich find auch ganz bemerkenswert, du hast eben gesagt, Gitarren von anderen Rockstars geliehen. Ne? Das hier war eine Cratch. Die er sich von Stone Roses Gitarrist John Squire geliehen hat, ne? Jet Atkins Country Gentleman. Ne?
Ja, das ist relativ bekannt und auch relativ edles Modell. Genau wie er sich die Gibson Les Paul von Herrn Marr geliehen hat.
Johnny Marr, Gitarrist
Johnny
Marr
von Smith.
Slide Away, wir kommen noch drauf.
Hat er sich auch geliehen und ich glaube, es gab mal eine Anekdote, dass sie ein Konzert spielen und Rody hat die angefasst und hat irgendwie dem tierisch Ärger gemacht, weil er Angst hatte, dass irgendwie Kratzer reinkommt. Und ja, das klingt jetzt so blöd, aber die Jungs hatten nicht das Geld für teures Equipment und haben sich das geliehen.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist kreativer, wenn man ein geiles Instrument in der Hand hat und es kommt da ein Strahl raus, den man so noch nicht gehört hat, dann fällt einem auch eher mal was ein, oder?
Du bist anders, du hast nicht dieses heimische Griffbrett, wo du dich wohlfühlst, wo du deine Routinen hast, sondern du hast vom Gewicht her gerade so eine Les Paul Gibson oder hier diese Chet Atkins Gretsch, die ja eine Halfbody ist, also die so F-Löcher hat. Ja. Die, das ist ein anderes Gefühl. Also da kannst du schon mal
inspiriert
werden, ja.
Ja. Wir haben eingangs schon von den Schwierigkeiten mit den Aufnahmen zu Definitely Maybe gesprochen. Angefangen hat ja alles im Pink Museum in Liverpool. Keine dieser Aufnahmen hat es aufs Album geschafft. Nein, doch eine. Ein Demo-Tape, an dem nichts mehr verändert wird. Großartig. Und diese Nummer ist Supersonic. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein sehr geiles Intro.
War auch sehr bewusst, dieser
das Gekratze oben.
Sollte sich aber anders anhören, glaube ich.
Das klingt fast wie so ein Düsenjet.
Ja.
Was ist eigentlich Supersonic, habe ich mich gefühlt.
Überschall.
Doch, der Düsenjet.
Geht raus, Leute, und seid Supersonic.
Supersonic, eine Verlegenheitslösung, die aber dann doch ein echter Kracher wurde auf dem fertigen Album. Eine verrückte Geschichte zum einzigen Oasis-Song von Definitely Maybe, der im Studio geschrieben wurde. With a little help from their friends, Stefan.
Supersonic, die einzige Nummer, die im Studio geschrieben wurde, also nicht in diesem Büro, wo er dann auch Platten hören konnte oder woanders. Und sehr schnell wird er das geschrieben haben, hatte Unterstützung von den Real People dabei. Und es gibt viele Anekdoten, weil der Text musste wohl sehr schnell geschrieben werden.
Ja.
Und am Ende ist es dann so ein...
Real People ist eine Band auch,
ja,
ne?
Real People ist eine Band, Entschuldigung. Und es ist so ein bisschen schüttelreimig irgendwie, der Text. Aber er ist natürlich in seiner zentralen Aussage, I'm feeling supersonic, give me gin and tonic, was, ja, seid mir nicht böse, es ist wieder Alkohol im Spiel bei den Gallaghers.
Es ist viel Nonsens, ne?
Also es ist ein Schüttelreim, reiner Nonsens-Schüttelreim.
Ja, für mich hat, ich habe mich total erinnert gefühlt an Nowhere Man von John Lennon, und das wäre auch reiner Nonsens ist.
Oh,
ja.
Ehrlich?
Ja.
Jetzt, Katharina, jetzt muss ich als Lichtspiel ins Fenster nochmal einschneiden.
Also nein, Nonsens nicht, aber ich, irgendwie habe ich, also erstmal einen Text, der natürlich auf einer Nonsens-Idee irgendwie basiert, aber Noel Gallagher, ich habe mal so ein paar paar Zeilen rausgeschrieben, weil ich die total super fand. Also Stefan hat ja schon zitiert, I'm feeling supersonic, give me gin and tonic. Aber er singt dann auch noch, he lives under a waterfall, nobody can ever hear him call.
Okay,
da kommt der Wasserfall nochmal her.
Ja, und das erinnert tatsächlich ein bisschen an diese Situation auf dem Berg. Ja,
ja. Und oder, dann wird es ein bisschen schlüpfrig, she done it with a doctor on a helicopter. Oder I need to be myself, I can't be no one else. Da wird es dann ein bisschen philosophisch.
Ja, das stimmt. Ich gebe dir ein bisschen recht. Ja.
Und da höre ich dann den Nowhere Man.
Du hast natürlich auch Girl Named Elsa, Alka-Seltzer vergessen.
Das der furzende Hund war
der Stuhlhund. Eine Dogge, die sich wohl im Stuhl... Auch wenn es Nonsens ist, weil es ist ja nicht nur Gin and Tonic, ich glaube, es ist auch die berühmte You could wait for a lifetime to spend your days in the sunshine, you might as well do the white line. Also das ist ja auch das alles, was wir als Basis, als Aussage dieses ganzen Albums haben. Nur die Zeit war kurz, die Jungs werden vielleicht den einen oder anderen Gin Tonic getrunken haben und dann entstanden komische Textzeilen. Aber auch der Waterfall ist ja jetzt keine Nonsenszeile. Es ist ja jemand, der sich irgendwie versteckt, der aus irgendwie nicht mehr rauskommt, wo er gefangen ist. In dem Fall mit dieser Wasserfall. Ich erwähnte schon mal die ganze Wasserthematik dieses Jahres, das passt da voll rein. Und eigentlich ist es, komm da raus aus deinem Wasserfall, zeig dich. Es ist schön, ein Teenager zu sein, das Leben ist klasse. Insofern Nonsens, aber auch
mit Aussage.
Mit Aussage.
Was ich einen interessanten Punkt finde bei diesem Song ist, für mich findet hier der erste Bruch innerhalb der Band statt. Weil es gibt Urheberrechtsdiskussionen an dieser Stelle bei diesem Song. Also Noel hat natürlich den Urheberrechtsanspruch zu 100% erstmal. Sie haben diesen Song in Liverpool aufgenommen. Sie hatten eigentlich Bring It On Down. Das war eigentlich der Song, den sie gerade am Produzieren waren. Und mit dieser Nummer, mit dieser Musik, mit diesem Jam, haben sie sich eingespielt und eingegroovt. Und der Produzent sagte irgendwann, eigentlich ist das viel zu gut. Mach da mal weiter an dieser musikalischen Idee. Und die anderen sind essen gegangen und Noel ist zurückgeblieben und hat eben diesen Text geschrieben. Und die Band kommt wieder, sie spielen den Song, es funktioniert alles und dann geht's aber los, ja. Natürlich, die Musiker wollen vom Kompositionsanteil von der Musik was abhaben, aber Noel hat natürlich auch recht, indem er sagt, na, ich habe den Text geschrieben, ich bin der alleinige Texter, was also Urheberrecht angeht, und ich bin auch eigentlich der alleinige Komponist, weil ich habe die Melodieführung komponiert. Das ist so ein Knackpunkt im Urheberrecht. Warum gehe ich da so deutlich drauf ein? Weil das ein Bruch bei vielen Bands ist. Nämlich eine Waage zu halten zwischen den Songwritern, die plötzlich auch Urheber sind, und den reinen Musikern. Weil es natürlich schwer, einem Schlagzeuger nachzuweisen, dass er was komponiert hat. Mhm. Er hat einen Rhythmus gestaltet.
Ja, und die Real People, die auch noch im Studio waren.
Genau. Diese Urheberrechtsfrage in Bands, das ist immer echt so ein Genickbruchthema, auch ab einem gewissen Punkt, innerhalb der, ich sag mal, Bandkommunikation.
Aber die Jungs, die da mitgespielt haben, mit Carol als auch Bonehead, die sind im Gegensatz zu vielen anderen Bandmitgliedern berühmter Bands völlig verschwunden aus dem...
Okay. Ja, die arbeiten jetzt bei Brian Cannon.
Ja, die sind völlig
tatsächlich
verschwunden
aus dem Musikuniversum. Im Grafikbüro von Brian Cannon, die arbeiten da zusammen. Ja, ja.
Ja, das ist ja spannend. Das wusste ich auch noch nicht. Übrigens, du hattest es mit Fool on the Hill bei Supersonic, die Band selber, beziehungsweise Noel Gallagher sagte, es ist eher I'm the Walrus der 90er. Zurück zu Supersonic. Es ist die einzige Nummer, die in Liverpool im Pink Museum Studio aufgenommen wurde. Ich habe es schon gesagt. Der größte Teil vom Album ist, Stefan hat es schon erwähnt, in den Sawmill Studios in Cornwall aufgenommen. Eine alte Sägemühle ist das. Ein interessantes Ambiente, Katharina.
Ja, ein wunderschönes Ambiente. Also es liegt sehr abgeschieden im Grünen. Man kommt tatsächlich nur mit dem Boot dorthin. Oder man muss einen 2 Kilometer Fußmarsch machen an einer Bahnlinie entlang, was natürlich keiner gemacht hat. Ja. Aber das heißt, dieses Studio ist wirklich wunderschön und man ist da für sich. Man ist da ganz alleine. Es wurde ausgebaut in den 70er Jahren von Tony Cox. Und das war ja so auch in den 70er Jahren total modern, aufs Land zu gehen, um dort eben Alben aufzunehmen. Yeah. Und genau das ist es, weil auch wenn was im Studio kaputt gegangen ist, hat es 2-3 Tage gedauert, bis halt irgendwie ein Ersatzteil gekommen ist. Und auch die Bands mussten sich überlegen, was nehmen sie an Equipment mit, weil auch das musste alles mit dem Boot darüber geschafft werden. Man konnte nicht fliehen, man konnte nicht weg, man war zusammen die ganze Zeit. Das ist auch, glaube ich, ein großes Plus von diesem Studio. Sehr, sehr abgeschieden, sehr, sehr schön. Wir verlinken auch die Seite. Es gibt eine Homepage von diesem Studio, verlinken wir auch in den Shownotes. Also es lohnt sich wirklich mal, das anzugucken. Das ist wirklich wie so aus einem Rosamunde-Pilcher-Film. So ein altes Landhaus am See.
Exakte Gegenteil von Oasis ist ja Rosamunde-Pilcher.
Ja, aber anscheinend haben sie sich dort wohlgefühlt. The Verve haben da übrigens auch aufgenommen. Aber was ich noch sagen wollte, die Aufnahmekabine oder eine Aufnahmemöglichkeit, die war auch sehr besonders. Das war nämlich ein kompletter Steinraum, ein altes Gemäuer, altes Stein. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man da einen Verstärker reinstellt und Gitarre drüber spielt, entsprechend Raummikros aufhängt, dieser harte Hall von diesen Steinwänden, dieser ganz harte Mini-Reverb, möchte ich es nennen, der macht natürlich auch was sehr Hartes, was auch Leifiges.
Typisch für Rock'n'Roll eigentlich.
Genau,
auch, ne?
Genau. Aber das, also ich finde, wenn man sich diesen Raum vorstellt, dann hört man den auch. Also wenn man die Musik hört, dann sieht man auch den Raum vielleicht so rum.
Okay. Ja.
Und ich möchte mal ein Wort an alle lieben Bassisten und Schlagzeuger, die sich manchmal hier im Podcast benachteiligt fühlen, richten. Dieser Steinraum, der war nicht nur für Gitarristen, der war auch für euch.
Slide Away ist die Nummer 10 auf der CD. Das vorletzte Stück, es geht um Liebeskummer. Es ist angeblich Paul McCartneys Lieblingsstück von Oasis, wobei das nicht ganz zusammenkommt mit der Tatsache, dass du ihn zitierst hast, dass er sie nicht mag. Aber ich habe da keine Quelle gefunden. Es hieß nur, es sei überliefert, dass
Noel hat gesagt, das ist das Lieblingsstück von
und es ist seltsamerweise aber nie als Single erschienen. Der Grund dafür, den erzählen wir euch gleich. Hier kommt Slide Away und wir gehen mal in die wunderschöne Hookline rein. Slide Away hätte auch eine Single sein können, wurde es aber nicht. Katharina, warum?
Es gibt eine ganz einfache Erklärung. 4 Singles waren geplant, 4 Singles waren erschienen, Slide Away war nicht dabei, also keine Single.
Noel meinte, die Leute sollten sich erstmal an die anderen gewöhnen und da wäre eine mehr, wäre vielleicht eine leichte Überdosis. Ich gebe ihm recht, obwohl es ist ein ganz, ganz toller Song.
Ich finde, also, Noel sagt, also 4 Singles auf dem Debütalbum reichen, das ist das Originalzitat und da finde ich schon wieder bei dieser großmäuligen Band einen Hauch von Demut, da war ich jetzt ganz irritiert an der Stelle, weil es ist absolut ein Hitpotenzial.
Das ist ein ganz toller Song. Ich hätte ihn ausgekoppelt. Das ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.
Ich gehe auch mit dir, Stefan. Und ich liebe diese Melodie von wirklich dieser musikalisch ist es ja wirklich Rock. Ja? Wir haben so eine Rockbasis und dann darüber ist aber so eine ganz leichte, wirklich leichte, fluffige. Ich finde die toll, die Melodie.
Ja, ich sag es.
Sie ist
wir haben einen klassischen Hardrock und darüber ist eine Beatles-Melodie.
Ja, danke, Stefan. Ich habe mich nicht getraut.
Wir danken euch fürs Zuhören.
Nein,
wir
sollten auch eine Sache noch zu diesem Song auch sagen. Die ausgeliehene Gitarre, die Stefan schon angedeutet
von
hat,
Johnny
von
Mar,
Johnny Marr,
die hören wir,
hier. Das ist die Les Paul. Und er hat gesagt, als er diese Gitarre aus dem Koffer genommen hat, hat sich praktisch der Song von selbst geschrieben. Also das, was du auch schon gesagt hast, Frank, dass das dann einfach fließt, wenn man auch ein gutes Instrument...
Das sind magische Momente.
Ja, genau. Es geht ja um seine damalige Freundin, Louise Jones. Und er beschreibt sie ja im Song auch so als Seelenverwandte. Und das war eine ganz, ganz große Liebe für ihn. Sie haben sich allerdings schon getrennt, und zwar im Juni 1994. Mhm. Also vor Erscheinen des Albums. Nur mal kurz möchte ich hier festhalten. Und dann sagt er, ich glaube nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde.
Da. Ei, ei, ei,
Also auf jeden Fall.
Ist doch schön.
Ja. Ich hatte darüber geredet, dass die Texte deshalb so gut wirken, weil sie so allgemein sind. Halt nicht,
ja, aber hier der nicht.
Und das ist halt der Einzige, der persönlich ist, wo er aus seinem persönlichen Leben etwas sagt.
Und ich möchte hier nochmal an den Anfang auch von unserem Podcast anknüpfen. Wir haben ja erzählt, es gab zwei Produzenten, zwei unterschiedliche Aufnahmen. Und das ist der einzige Song, der aus der ersten Aufnahmesession noch mit David Batchelor, die ersten, die sie gemacht haben für das Album, übernommen wurde. Und das ist auch der Song, bei dem es zum Streit kam mit diesem ersten Produzenten, weil der war, der sie ja in die Einzelkabinen gesteckt hat, um an den Anfang unseres Podcasts nochmal zu blicken, und der sich dann auch zu dem Schlagzeuger gestellt hat. Es gab nämlich Diskussionen, wie schnell dieser Song eingespielt werden sollte. Und er hat sich dann zu Tony McCorrell gestellt und hat ihm immer auch angezeigt, wann er welches Becken zu spielen hat. Also er war so perfektionistisch und das war Noel einfach zu viel.
Für mich war es genau richtig, weil es ist der vorletzte Song, glaube ich, auf dem Album. Und wenn man vorher wie ein Düsenjet durch alle Gitarrensongs durchgegangen ist und dann einen Song hört, der, ich sag mal, nach meinem Studioempfinden vernünftig aufgenommen wurde, nämlich indem man Instrumente trennt und sie vernünftig einspielt, und das hört man. Dieser Song ist auf dem Album einer der wenigen Songs, die wirklich eine ganz klare, wie sagt man, Struktur hat, auch in den Schichten her. Das ist nichts, was ineinander läuft. Und was natürlich eigentlich das Grundprinzip des Albums ist, dass alles ein bisschen ineinander läuft. Ich sage es noch ein letztes Mal, das Wasserprinzip.
Be water, my friend.
Under the waterfall. aber es ist für mich eine, wenn ich das Album durchhöre, danach kommt noch eine Akustiknummer als Rausschmeißer, und dieses Ende dieses Albums ist, wow, danke Leute, es geht normal. Ja. Also nach meinem Empfinden.
Ende des Albums, das ist das Stichwort. Was ist das Vermächtnis von Definitely Maybe? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Komm.
Boah, Vermächtnis. Es ist schwer. Für mich ist es halt, ich sage es nochmal, die hatten dieser Aufstieg von 94 bis zum Nebworth-Kometen-Explosionsübergröße. Das war so ein kleiner Zeitraum, in dem diese Band wirklich im Nukleus ihres Erfolges existiert hat. Es hat etwas getan in England, glaube ich, mit den Menschen. Das ist glaube ich, ein sehr großes Vermächtnis mit der Jugend. Oder wie es der Biograf mal beschrieb von Oasis, es klingt wie eine Sozialbausiedlung, die aus vollem Herzen singt. und das hat es bewirkt, glaube ich, gesellschaftlich. Da ist es enorm wichtig, dieses Album.
Danke.
Ich habe heute, wie wir so zusammensitzen und drüber gesprochen haben, noch ein Stückchen mehr verstanden, warum ich dieses Album so liebe, weil eben alle mit dabei sind. Die Beatles sind drauf, die Stones sind drauf, T-Rex sind drauf, Status Quo ist drauf. Man spürt dieses britische Lebensgefühl, auch dieses, hey, wir gehen nach vorne, ne, positiv denken und trotzdem auch mal irgendwie harte Mucke hören. Ein tolles erstes Album für eine Band, die wirklich eine Brit-Pop-Ära geprägt hat.
Danke und macht's gut. Ciao.